kurz vor dem Jahreswechsel lade ich euch nochmal ein zu einem gebührenden Après-Ski. Grüß euch miteinander. Wir haben ein sehr geschichtsträchtiges Weltcup-Wochenende in Alta Badia, Val Gardena und in St. Moritz hinter uns. Das tun wir aufarbeiten mit einem Mann, der nicht nur ein überragender Abfahrer war, sondern der einmal einen deutschen Fußballweltmeister hat vorgeführt. Bernhard Russi. Grüß dich, Bernhard.
Grüß dich miteinander.
Wir kommen nicht drum herum. Den nächsten Blick-Podcast, Ski-Podcast zu lancieren mit dem Thema Lindsay Wom.
Absolut, absolut. Das ist das Hauptthema.
Wo ja du auch, sagen wir es jetzt einmal, kritisch bist gsi am Anfang. Und jetzt ist sie zurück in diesem Weltcup auf einen 14. Rang gefahren. Super, in einem sehr schwierigen Super-G in St. Moritz.
Mhm. Ja, also gell, nicht, dass wir jetzt alles zusammen wiederholen tun oder wiederkommen.
Nein, kritisch, ich wollte einfach nur
kritisch
sagen.
In dem Sinn, kritisch in dem Sinn, dass ich gesagt habe, von allem Anfang an weg, willkommen, Lindsay Wom, das ist fantastisch für den Skirennsport. Ja. Und es hat es ja bewiesen, wie wichtig das ist und wie gut das ist. Aber Finger aufheben, aufgepasst, es geht um Speed-Disziplinen. Und das wird es auch in Zukunft immer weiterhin so gehen. Allerdings, und jetzt komme ich auf, was sie geleistet hat, hey, Hut ab, unglaublich, die Fahrt, die Art und Weise, wie sie das gefahren ist. Ich meine, der Rang ist eigentlich nicht einmal so wichtig, aber die 1,2 Sekunden, wo sie auf die besten Fahrerinnen der Welt, also auf die beste und auf die anderen weniger, ja, verliert.
Mit 40 künstliches Kniegelenk, müssen wir schon nochmal sagen, sie hat 6 Jahre oder keine Rennen mehr bestritten und kommt zurück, wie wenn sie nie mehr weg sind. Oder
fast nie mehr weg sind. Erster Punkt, 40, das tut mich eigentlich weniger beeindrucken. Man ist heute mit 40 genauso fit, genauso zweck, wie mit 35 oder mit 30 vor 20, 30 Jahren. Das Kniegelenk, muss ich einfach sagen, ich bin kein Mediziner, aber ich habe Kollegen mit mir, die mit 2 künstlichen Kniegelenken die schwersten Bergtouren und alles zusammen machen. Ich glaube, da ist sehr viel möglich. Und sehr wahrscheinlich fahrst du mit einem künstlichen Kniegelenk sogar besser als mit einem, der wehtut, wie mir zum Beispiel.
Und jetzt nehmen wir die Fahrt nochmal von der Lindsay auseinander. Oder ich nehme, sie war offensichtlich nervös gewesen. Sie verliert bis zur ersten Zwischenzeit in einem Abschnitt, wo ihr eigentlich auf den Leib geschneidert ist, 5 oder 6 Zehntel. Und dann eben verliert sie praktisch nicht mehr bis ins Ziel oder nochmal eine halbe Sekunde bis ins Ziel. Also, und fahrt zum Teil halb aufrecht. Also, die hat noch gewaltige Reserven. Die kann auf das Podest fahren. Und, ich muss dir jetzt aber eine Frage stellen. Mhm. Ist es nicht ein bisschen ein Armutszeugnis für einen Frauenskisport? Wenn eine, die 6 Jahre nicht mehr Ski gefahren ist, zurückkommt und gerade in die Top 15 fährt.
Ich will nicht so her sein, Armutszeugnis, das Wort würde ich nicht wiederholen. Aber es ist ein Fakt, dass es gerade in diesen Speed-Disziplinen, Super-G und Abfahrt, dass es dort auch, sagen wir jetzt mal, an Nachwuchs fehlt. Wenn wir anschauen, wer fährt denn Abfahrt, es sind 4 Nationen in den Top 10, es sind 5 Nationen in den Top 10 im Super-G, und es sind im Gegensatz dann nachher 7 Nationen im Slalom und 9 Nationen im Riesenslalom. Das heisst, das zeigt uns ganz klar, dass sehr viele Verbände, sehr viele Coaches, sehr viele Trainer Abstand nehmen von diesen Speed-Disziplinen, weil es halt einfach ein Brisen oder 2 gefährlicher ist.
Mhm. Gut, aber in der Schweiz, oder, haben wir ja viele, die auf die Abfahrt gehen wollen, beispielsweise.
Ja, das ist schon klar.
Wir preisen seit ein paar Jahren preisen wir beispielsweise die Delia Durrer, Nidwaldnerin, als ganz grosses Talent da. Ich glaube noch, dass sie Potenzial hat, aber sie wird geschlagen von der Lindsay Wom.
Ja. Ich meine, ja, klar, das kann passieren, sind noch andere geschlagen worden. Also, wenn du 14 bist, hast du natürlich einfach das grosse Gros, bist schneller gewesen und bist besser gewesen. Nur eigentlich ganz kurz zur Fahrt zurück. Man hat das Gefühl, sie sind aufrecht gefahren. Das ist ihr Fahrstil. Körperposition bei der Lindsay ist weniger wichtig als das, was der Ski macht. Das saubere Ziehen vom Ski und die Übertragung von ihrer Kraft, die sie nach wie vor hat, also die ist extrem gut weg, auf den Ski, dass das genau stimmt. Und das ist eigentlich die ganz grosse Überraschung ihrer Fahrt, dass sie nicht irgendeinem Ort nervös geworden ist und schnell hingegangen ist, dass sie das Timing noch hat. Das ist das, was mich eigentlich beeindruckt hat. Und wir müssen aufpassen. Es ist jetzt das Comeback gewesen. Die Geschichte ist einig. Es gibt kein zweites Comeback. Mhm. Das nächste Rennen wird es darum gehen, in die Top Ten hineinzufahren. Und dann muss auch Lindsey Vonn aufs Mal auf ein Gas geben. Dann muss sie irgendeinem Ort, hat sie einfach Geduld wieder und dann wird es dann schwierig. Und dann wird es, das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, es wäre dann schade, wenn sie noch einmal zu Boden gäte.
Gut, wir können ja noch mal wetten, das haben wir ja vor 2 Wochen haben wir das gemacht, habe ich
gesagt. Die Wette mache ich nicht mehr, sag
das. Habe ich ja gesagt, oder ich setze 150 Franken drauf, dass Lindsey Vonn bei der WM in Saalbach, wo eher ein flaches Gelände ist, eine Medaille holt. Du hast mich als Volltrottel taxiert, weil ich die Wette gemacht
habe. Aber das habe ich nicht gesagt. Es hat nur so ausgesehen.
ich sehe dir mittlerweile genau an, was du denkst. Oder?
Gut.
Ich würde sogar jetzt erhöhen auf 200, dass sie eine Medaille macht.
Nein, du bist wahnsinnig. Hast du das Gefühl, dass ich die Wette noch einmal würde machen?
Hä?
Überhaupt nicht. Das
ist mir eine Quote.
Hä? Nein, ich gebe überhaupt nicht. Nein, ich bin einverstanden. Sie die Möglichkeit, dass sie in Cortina eine Medaille macht, ist absolut, die ist da.
Ich bin schon von bei den Olympischen Spielen nächstes Jahr in Cortina. Jetzt haben wir zuerst einmal in Saalbach.
Ja, das habe ich eigentlich, weil das ist ja eigentlich das ganz grosse Ziel. Ja. Aber es kann natürlich das ja schon passieren, ganz klar. Einfach zum Wetten. Ich bin so ein gegen das Herzwetter. Und ich wette hier und da, auch im Fußball wette ich natürlich gegen meine Mannschaft, damit ich die Wette verliere, aber dann froh
bin, dass ich...
Schmerzensgeld kann man dem sagen.
Ja,
gut.
Ja. Reden wir über die Männer, wo dort geschichtsträchtig passiert in Gröden, Alta Badia. Marco Odermatt, der als Erster in dieser 58-jährigen Weltcup-Geschichte das Kunststück fertig bringt, am gleichen Wochenende auf der Saslon zu gewinnen und auf der Gran Risa in Alta Badia. Zwei komplett unterschiedliche Voraussetzungen, logischerweise. Du mal im Laien detailliert, einfach erklären, warum das es so lang gegangen ist, bis jetzt einer das meiste Stück hat können schaffen.
Oh gut, die Erklärung ist relativ einfach. Der Marco ist einfach 10 Jahre zu spät geboren. Sonst hätten wir das 10 Jahre früher
gemacht. Ja, aber weißt du, es hätte ja schon vor dem Marco oder sehr gute Allrounder gegeben.
Ja,
wir haben bei meinen Zurbriggen, der ein begnadeter Allrounder war. Wir haben Marc Girardelli, wir haben Norweger Schuss und Amob, ein Eberharter, ein Meier. Kein von denen ist das gelungen und der Bodermatt gelingt es.
Warum es genau so ist, das sind dann immer auch wieder mit Details. Es kommt immer noch darauf an, wie die Konkurrenz gefahren ist, wie die Verhältnisse waren und so weiter. Aber das ganz grosse Plus, das Marco hat, ist, dass er sich jetzt, ich sage es mal, in zwei von diesen drei Rennen, er das, was er Anfang Saison oder auch gegen Ende Saison letztes Jahr erlebt hat, dass er das korrigiert hat, dass er die Geduld wieder bekommen hat, dass er das Rennen als Rennen angeht und sich selber bleibt und nicht will mit der Brechstange etwas erzwingen, was er in 2-3 Rennen natürlich dort, wo er ausgeschieden ist.
Du willst jetzt nicht aller Ernst behaupten, er hat die Input beherzigt.
Nein, überhaupt nicht. Der Input braucht er nicht, der hat er selber. Das ist die Intelligenz von einem Spitzenathlet. Die Intelligenz ist da, wenn du hast ja das selber analysieren. Er hat ja selber gemerkt, ich habe dort dann einfach einen Preise zu viel drin gehabt, ich muss mit mehr Geduld hineingehen. Das hat er vor allem.
Wenn man unseren Podcast nicht jedes Mal hören, muss man vielleicht nur erklären, du hast nach dem Riesenslalom in Beaver Creek, hast du geschrieben in einer Blickkolumne, dass der Marco hat den Fehler gemacht im zweiten Lauf, dass er das Rennen schon im vierten Tor hat wollen gewinnen.
Ja, klar. Also ich sage nur gern, dass er sich selber hat wollen überholen. Also er ist zwar gegangen, gestartet und hat gedacht, jetzt muss ich nur schneller fahren als der im Kopf hineinfährt. Also, und das hat er, gerade in der Abfahrt ist das, also für mich beeindruckend gewesen, wie er Geduld gehabt hat, auch irgendein gewissen Ort eine taktische Zusatzschlaufen rein da hat, damit er nachher mehr Tempo bekommt, zum Beispiel über die Kamelbückel ab und so weiter. Auch unten bei der Chaslat richtige Linie gefahren ist, also die Geduld gehabt hat. Eingeduld, wo er einfach am Tag vorher im Super-G, sind wir uns einig, nicht gehabt hat.
Na gut, Einspruch im Super-G
ja, ja.
Hat er einfach in dieser Chaslat, wo ja die einzig selektive Passage ist, in diesem Super-G, hat er einfach die mit Abstand heftigste Preise Gegenwind gehabt. Das ist Fakt.
Man kann es analysieren, wenn man will. Also, den Beweis habe ich nicht. Den hast du nicht, den hat niemand. Das ist eine Diskussion, die in Gröden immer darf stattfinden. Sie wird immer stattfinden. Das gehört zu Gröden, das Thema. Er hat aber Chaslat selber hat er nicht brillant gemeistert im Super-G. In der Abfahrt schon, aber im Super-G überhaupt nicht. Er hat in der Chaslat innen selber 7 die beste Zeit gehabt.
Ja, weil er Wind hatte.
In der Chaslat?
Ja.
In der Chaslat?
Ja, in der Chaslat.
Wo es hin und her geht?
Ja. Schaut auf den Videobildern einmal an, wie die geordert sind.
Okay, gut.
Ich meine, er fährt ja die Chaslat praktisch in der Position durch. Also meines Erachtens, gut, ich bin im Gegensatz.
Du weißt, wo Chaslat ist, oder? Du weißt, was Chaslat ist, Ingrid.
Ich bin im Gegensatz zu dir nicht Olympiasieger und Weltmeister in der Abfahrt.
Hat nichts zu mit dem.
So KOI entwickelt. Und meines Erachtens kannst du jetzt als Lab auch im Super-G nicht besser fahren, als der Marco gefahren ist.
Sei dahingestellt, es gibt dann auch ein anderes Gefühl. Es war vielleicht nicht nur Chaslat gewesen, also, aber im Super-G hat er, behaupte ich jetzt halt einfach, die Geduld nur nicht gehabt, wo ihn einfach zum unschlagbaren Super-G-Fahrer macht. Und er ist als Super-G-Fahrer, wenn er es trifft, wenn er sich selber im Griff hat, ist er unschlagbar. Das ist jedem Super-G. Das ist einfach sein Level, das er hat. Ich habe die zwei Fahrten angesprochen. Abfahrt habe ich fantastisch gefunden. Super-G bleibe dabei, hat nicht alles ganz genau gestimmt. Hingegen Alto Badia, das ist dann wieder ganz, ganz grossartig gewesen. Ganz grossartig. Da hat der Marco gesagt, hey, ich weiss, was ich kann. Wir haben gewisse Verhältnisse. Verhältnisse sind schwierig. Es kommt jetzt mal eins darauf an, dass man den Schaden in Grenzen halten tut. Und dann sehen wir weiter. Und das hat er im ersten Lauf fantastisch gemacht. Und im zweiten Lauf mit dem Wissen, dass das Piste hat. Das hat man ja dann bereits auch gemerkt. Wenn du mit 28 kommst, oder? Weißt du, wie die Piste ist? Und dann kannst du Gas geben.
In Alta Badia hat er ja nachher selber gesagt, nach seinem Sieg, wenn sein Wort wäre entscheidend gewesen, dann hätte man den Riesenslalom gar nicht gestartet. Das hat ja nach der Besichtigung, haben sich die Athleten oben, haben die Köpfe zusammengestreckt. Der Grossteil ist der Meinung war, oder, dass es zu gefährlich ist. Das Rennen hat im Endeffekt nachher gleich stattgefunden. Hast du die Diskussion, hast du die mitbekommen?
Ich war Fernsehzuschauer und habe ein fantastisches Rennen erlebt. Mhm. Einfach, es sieht immer ein bisschen anders aus. Und ich muss mich jetzt fragen, wenn ich jetzt hier am Fernsehen hocke und zuschaue, und oftmals heisst es, das Rennen kann nicht stattfinden. Es ist ein wunderschöner Hang, es ist ein wunderschöner Skitag, es hat genug Schnee und alles zusammen. Und jetzt muss mir der Kommentator erklären, warum das Rennen nicht stattfinden soll. Piste breche, sie habe ich nicht so gut. Es hat ja dann auch gerumpelt, es hat gewaltig gerumpelt und es war verdammt schwer gewesen. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass das eine absolut gefährliche Angelegenheit könnte sein. Jetzt komme ich noch zu einem weiteren Punkt. Wenn du sagst, Mehrheit der Athleten haben die Köpfe zusammengestreckt und entschieden oder gemeint, man sollte nicht fahren, dann ist im ganzen System wird es nicht konsequent umgesetzt. Wenn die Mehrheit der Athleten, ich sage es aber die Mehrheit, und ich rede nicht nur vom Meijer, Christoffersen, Odermatt oder wie sie alle
heißen. Du redest von den ersten 30.
Ja, dann muss man sagen, okay, was sagen die ersten 30? Dann müssen sie sich auch wirklich organisieren und dann müssen sie sich durchsetzen. Dann muss der Athletensprecher, der in jedem Rennen da ist, es ist in jedem Rennen ein Athletensprecher, der zu jeder Zeit zur Jury gehen kann und sagen, hört, wir Athleten, wir glauben, das ist zu gefährlich, wir möchten das Rennen nicht fahren. Mhm. Dann gibt es vielleicht einen Renndirektor, der sagt, ist gut, dass ihr mir das sagt. Darfst du mir bitte noch sagen, wer nicht fahren und wer fahren will, machen wir eine neue Startliste. Das ist jetzt ein bisschen extrem. Aber ich wollte mit dem einfach sagen, dass es gar nicht so einfach ist, erstens mitzureden, weil der Athletensprecher, der will ja seine Besichtigung machen. Der ist für das egoistisch genug. Der will sein Ding machen. Der will nicht für die anderen streiten. Wir haben es noch nicht organisiert. Ich glaube, irgendeines Tages wird das ein bisschen professioneller organisiert sein. Und dann werden wir klare Antworten und klare Facts haben. Die Athleten sagen der Jury, es ist nicht fahrbar oder es ist gefährlich oder was auch immer.
Gut, aber
da muss man die Schlüsse daraus ziehen.
Ja, gut, aber du hast es vorhin selber gesagt, oder? Selbst wenn jetzt nicht der klare Beschluss von den Athleten gekommen wäre, Alexander Steven Olsen, der offenbar Athletensprecher war, aber der, glaube ich, nach meinen Informationen sich schon am Aufwärmen war, oder? Und die Mitteilung nicht an die Jury überbracht hat. Aber selbst wenn er das gemacht hätte, hätte der Markus Wallner gesagt, ich muss schon mir überlassen, oder? Ob das gefährlich ist oder nicht. Für mich ist es nicht gefährlich, oder? Genau das wäre passiert.
Wenn das offiziell und wenn das sauber aufgearbeitet ist, mit einer ganz klaren Meinung, mit einer ganz klaren Anzahl von Athleten, die halt stimmberechtigt sind, dann kann eine Jury nicht über den Entscheid der Athleten ausgehen. Glaube ich nicht.
Okay.
Das glaube ich nicht. Also vor allem, wenn das Wort Gefahr, gefährlich, Verletzungen, wenn das drin steht, dann kann er nicht. Mhm. Wenn etwas anderes ist, was auch hinter der Fahr sein könnte, es ist nicht fair. Wir kommen ja sehr oft mit diesen Verhältnissen. Die Verhältnisse sind nicht fair. Die den Skisport kennen, wissen, es gibt keine faire Verhältnisse. Mhm. Es gibt es nicht. Mhm. Weil es haben nie alle die gleiche Startnummer, nie alle die gleiche. Das gibt's nicht. Mit dem muss man leben. Darüber darf man nicht diskutieren. Dann könnte die Jury sagen, okay, ihr habt das Gefühl, es ist nicht fair, wir führen das Rennen gleich durch, weil es ist nicht gefährlich. Voilà. Das ist dann die Antwort.
Mhm. Nur, es ist jetzt alles gut gegangen. Es hat sich im ersten Lauf, wo wirklich bis dann nicht gut war, hat sich niemand schwer verletzt. Auch weil mir ein Haufen Athleten, wie der Tommy Dummler beispielsweise gesagt hat, er hätte sich nicht richtig überwinden können bei diesen Verhältnissen. Ich meine, wir hatten den Fall vor etwa 3 Jahren in Zagreb. Dort haben die Athleten noch gesagt, oder? Es ist gefährlich. Die Jury hat nachher gesagt, nein, es ist nicht gefährlich. Man ist gefahren. Wir haben nachher nach der Startnummer 17 hat man müssen abbrechen müssen, weil sich der Müffelschande einen kompletten Schaden oder am Knie, also das Knie komplett hat hingemacht, oder er leidet noch heute unter dem. Es ist ja schon ein sehr schmaler Grat.
Ja, es ist ein schmaler Grat. Ich muss es noch einmal wiederholen. Man braucht eine professionelle Organisation. Also sie müssen sich selber professionell, noch einmal, ganz kurz, die Athleten haben überall Mitsprache und Stimmrecht. Überall, in jedem Komitee, bis zur Oberstufe, im FIS-Vorstand, überall. Sie haben Sitz, Stimm, Mitspracherecht. Aber es ist nicht organisiert. Und wenn wir von Athleten reden, reden wir halt nur so gern. Wir reden von den grossen Namen. Aber das ist ja eigentlich nicht das Ende der Diskussion, sondern das Ende der Diskussion muss dort sein, wo man ganz klar sieht, das sind die Top 30 und die Top 30 haben so viel Stimmen, das ist der Entscheid. Voilà. Dann kommt der nächste Punkt, dass halt dann, es ist dann wie ein Bumerang, der Ball wird zurückgespielt und sagt, okay, wenn ihr das Gefühl habt, es ist gefährlich, muss jeder selber die eigene Verantwortung übernehmen. Wenn ich als Rennfahrer das Gefühl habe, es ist gefährlich, darf ich nicht starten. Dann muss ich konsequent bleiben und sagen, hört, für mich ist das nichts.
Ja.
Und das ist mir niemand böse.
Gut. Doch, du hast ja auch wiederum eine Verpflichtung gegenüber deinen Sponsoren.
Überhaupt nicht. Du hast nie einen im Vertrag drin, dass du bei gefährlichen Verhältnissen fahren musst. Das gibt's nicht. Und würde jeder Sponsor absolut verstehen und sagen, dass deine Gesundheit ist uns wichtiger.
Die Athleten haben ihre Stimme erhoben in den letzten Wochen sehr, sehr kräftig bei dem Thema Zentralvermarktung von den Fernsehrechten. Es hat ein Angebot gegeben von der Agentur CVC. Sehr ein hochkarätiges Unternehmen. Also, die sind unter anderem, in der Formel 1, MotoGP, in der WTA sind die involviert. Und die haben quasi 400 Millionen geboten für, einen 20% Anteil von dieser Agentur, die die Rechte vermarktet. Die haben einen schnodrigen Absagebrief bekommen, nicht vom Vizepräsident Johann Elias Höchst persönlich, sondern von seiner Sekretärin. Mit der Begründung, FIS ist wirtschaftlich sehr, sehr gut aufgestellt. Wir brauchen euch quasi nicht. Daraufhin haben natürlich die Athleten, oder, sind auf die Barrikaden gestanden und haben gesagt, hey, Moment, wir haben schlechte Preisgelder, oder? Also können wir wirtschaftlich nicht so gut aufgestellt sein, wie das in diesem Brief geht, überkommt. Jetzt hat man den Deal gemacht, nicht mit CVC, sondern mit Infront. Wie hast du das Ganze mit erlebt? Was hast du für Hintergründe?
Also ich sehe es auch ein bisschen vom Schiff aus.
Ja.
Ich bin da nicht ganz nah dabei.
Ja.
Wenn es so ist, dass die Antwort so übergekommen ist, dann finde ich, das ist ein No-Go. Das kann man nicht machen. Ja. Das ist vor allem, dass dann die Antwort auch noch rausgeht und dass das publik wird. Wenn ein grosser Player in anderen Sportarten ein gewisses Interesse zeigt, dann muss man mit dem in Diskussion hineingehen. Ja. Wir wissen alle nicht ganz genau, was die 400 Millionen bedeuten oder was.
Ja, aber für das muss man mit an den Tisch
schocken,
oder?
Absolut einverstanden. Man sieht ja dann, was passiert. Also, man redet dann immer, also, warum kommt das überhaupt? Und da bin ich hundertprozentig einverstanden. Unser Sport ist zu wenig gut vermarktet. Unsere Preisgelder, wo die besten Fahrer der Welt eine riesen Show bieten, nur einmal zurück. Verletzungsrisiko eingehen, Gefahren eingehen. Du gewinnst Kitzbühel. Klar ist das Preisgeld ein bisschen höher, aber es ist natürlich...
Es sind 100'000 in Kitzbühel.
Moment, es ist nicht einmal 10% von dem, was der Golfschlägerträger vom Tiger Woods verdient. Ja. Der Träger, nicht er selber. Oder?
Also, genau.
Das ist klar und man tut sich noch gerne vergleichen mit Tennispreisgeldern und so.
Hat ja der Elias selber. Der Elias hat vor 2 Jahren in Sölden gesagt, er will, dass seine Athleten gleich viel Preisgelder überkommen in Zukunft. Wie Tennisspieler.
Ja gut, das werden wir alle zusammen nicht erleben. Es muss auch nicht sein. Das ist auch nicht unbedingt notwendig. Aber anstatt 150'000, was ja jetzt anscheinend das Minimum ist, darf das ruhig das Fünffache oder das Zehnfache sein. Und dann sind wir noch weiter weg von also den Preisgeldern, die wir...
Lauberhorn, längste Abfahrt von der Welt, gibt es für einen Sieg 45'000 Franken. Und das ist lächerlich.
Ja. Das Gesamtpreisgeld ist was? 150'000, gell? Ja. Ja, das, ja.
Also in jeder Montagabend Fernsehshow, in jeder Montagabend Quizshow kannst du mehr Geld verdienen, oder? Als
Oberkunst. Jetzt kommt die Frage, wie tun wir das ändern, oder?
Ja.
Wie tun wir das ändern? Ändern kann es nur der Kongress. Der Kongress besteht aus, ich weiß auch nicht, wie viele Stimmen. Das sind alle Länder auf dieser Welt. Da hat die Schweiz 3 Stimmen, da hat Andorra 1 Stimme und so weiter. So geht das. Über den Kongress kannst du ein System ändern, wenn das angenommen wird. Und dann muss der Vorstand, wie eine Geschäftsleitung, die muss das natürlich umsetzen. Und in dem Vorstand drin, und jetzt komme ich halt noch einig, in dem Vorstand drin sind alle grossen Nationen. Ist die Schweiz dabei? Ist Österreich dabei? Alle grossen Nationen entscheiden im Vorstand, was machen wir, was sind die nächsten Schritte. Plus 3 Stimmen von den Athleten. Die Athleten haben im Vorstand 3 Stimmen. Das heisst, man kann überall, man kann überall mitreden, aber man muss bereit sein, das zu machen. Also, noch einmal zurück. Man muss das anschauen, man muss das studieren. Jetzt hat man gefrohlockt, wir haben die gemeinsame Vermarktung. Mhm. Aber Österreich ist nicht dabei.
Genau.
Was soll denn das?
Ja.
Das ist für mich nicht einmal... darfst du die News gar nicht rausbringen.
Ja.
Du musst sagen, die gemeinsame Vermarktung ist wieder nicht gelungen.
Ja, oder? Das ist so. Und was mich schon sehr erstaunt, ich meine, Swiss-Ski hat sich ja am Anfang stark dagegen gestellt, gegen die Zentralvermarktung. Und jetzt hat man quasi eine Aussendung gemacht, alles eine wunderbare Sache. Ich höre aber immer wieder, dass Swiss-Ski den Deal nur hat unterschrieben, weil mir der Elias gesagt hat, wenn ihr nicht Ja sagt zu dieser Zentralisierung, gibt es bei euch keine WM in Grand Montana. Also hat sich Swiss-Ski erpressen lassen.
Das weiß ich, das habe ich erstens noch nie gehört. Ich weiß nicht, unter was für einen Grund der Elias Cramontana könnte wegnehmen. Auch da munkeln wir, dass halt das nicht alles so geliefert worden ist, wie das irgendwie am Anfang abgemacht worden ist.
Es haben ein paar Dokumente gefallen.
Ja, okay, gut, das ist möglich. Aber nur einisch. Der böse Mann, Herr Elias, der kann das nicht allein machen. Der kann Cramontana nicht wegnehmen. Das muss der Vorstand entscheiden. Gopfertori und der Vorstand, da wird die Mehrheit entscheiden. Das kann nicht eine Person. Wir sind also in einer sehr starken Demokratie, was ja sehr gut ist, aber bei gewissen Sachen natürlich auch schlecht. Aber noch einmal zurück zur Vermarktung. Wenn du natürlich als Verband siehst, dass durch eine gemeinsame Vermarktung, sagen wir jetzt mal einmal, dreimal so viel Geld reinkommt, dann wirst du schnell einmal dabei sein und sagen ja. Also, ob das der Fall ist, bezweifle ich im Moment.
Wieso bezweifelst du das?
Ja, weil eine gemeinsame Vermarktung kannst du nur machen, wenn Österreich dabei ist. Sonst sehe ich nicht, dass ein grosser Player auf dieser Welt in E-Sport einsteigen tut. Du brauchst ja Österreich als eines der wichtigsten Länder.
Und jetzt könnte es ja sogar so weit kommen, dass sich die Athleten überlegen, ja Moment, die Österreicher sind jetzt bei dieser Zentralisierung nicht dabei. Jetzt könnten wir ja eine Konkurrenzserie aufziehen mit der CBC zusammen und die Rennen in Kitzbühel, in Schladming und in Sölden fahren.
Und die anderen nicht, oder was?
Was?
Die anderen Rennen dann nicht fahren?
Machst du eine eigene Serie mal mit diesen Klassikern in Österreich?
Das lasse ich gerne diskutieren am Stammtisch, aber am Schluss musst du dann die Organisatoren auch noch haben, die mitspielen. Du musst die ganzen Helfer haben, die mitspielen. Es ist nicht so einfach, von heute auf morgen eine Konkurrenz aufzubauen, wie das jetzt zum Beispiel im Golf passiert, dass eine ganz total neue Organisation kommt und sagt, wir stellen euch die Rennen an. Übrigens,
es hat mehrmals, zu deiner Zeit auch schon,
mehrmals oder? Probiert worden, ja. Genau, mit den Profi, die in Amerika waren, ja. Hat man gemeint, ob man das in Europa auch hat. Das ist im Moment von mir aus gesehen nicht wichtig, nicht möglich. Vor allem würde man sich eigen Goal schiessen, wenn man auf der einen Seite ein Kitzbühel würde nehmen und ein Lauberhorn nicht drin hat. Die zwei Sachen gehören zusammen. Das sind die ganz grossen, guten Rosinen in dem Skirennsport. Und wenn die nicht beieinander sind, dann hat der Skirennsport jetzt einmal als erstes gewaltig verloren.
Gut. Reden wir ein bisschen über deine Zeit. Du weisst, wir haben in diesem Podcast einen Retro-Teil. Und es ist ja aktuell so, wo der Odermatt ist, ist ja der Mürisee und der Gavietzel. Also das ist eine richtig verschworene Bande.
Ja.
Wie war das zu dir Zeit gewesen? Hast du so einer Gang angehört?
Ich würde fast behaupten, es war ziemlich ähnlich gewesen, oder vielleicht sogar genau gleich. Es war weniger publik gewesen, es war weniger medienwirksam gewesen, es hat noch keine Social Media gehabt und so weiter. Ich mag mich erinnern, dass wir reden damals von der C-Kader, B-Kader, dass wir damals fast so ein bisschen, ja, fast ein bisschen aufgemotzt sind gegenüber den Arrivierten, gegenüber einem, du meinst, Giovanoli, Edi Bruckmann,
Jos Minch.
Ja, Jos Minch und so weiter. Eine ganz starke, gute Nationalmannschaft, aber wir haben das Gefühl, wir gehören noch nicht zu denen. Wir sind noch zu wenig reif.
Mhm.
Wir haben das Gefühl, wir sind gut genug. Sind es aber überhaupt nicht gewesen. Aber wir sind noch zu wenig reif und das hat dann so ein bisschen eine richtige Kit gegeben, wo sich natürlich auch entleert hat, spät am Abend oder bis in alle Nacht hinein. Das ist gut möglich gewesen. Also, ich finde es übrigens, was jetzt passiert in dieser Mannschaft, ist absolut fantastisch. Das hast du schon öfters gesagt. Es profitieren alle davon. Es profitieren Gavietzel, Mürisee und so weiter genauso, wie der Odi profitiert, dass er seine Kollegen ganz nah bei sich hat. Das spürt er und das macht die Mannschaft so stark.
Gut, aber gehen wir jetzt wieder zurück in deine Zeit. Ich meine, du bist vor allem Waldi Dresch, oder? René Berto, Sören Sprecher, dass sie so deiner
Sören Sprecher war ein Überspringer. Sören Sprecher hat eigentlich zu den anderen gehört, okay. Hat sich dann aber bei uns angesiedelt, weil er der beste Jasser war. Und er hat ja irgendjemand gebraucht, der mit ihm Jasser tut und so weiter. Ja, da ist noch der Heini Hemmi dazugekommen, da ist der Manfred Jakob. Da sind ein Haufen dazugekommen, die dann den Sprung nicht gemacht haben, aber die zu uns gehört haben. Das passiert ja heute auch. Es sind ein Haufen Kollegen und Freunde, die halt den grossen Sprung wieder jetzt Nummer 1 nicht schaffen tun. Ich glaube, es ist ganz ein wichtiger Faktor. Und es ist auch der Grund für den totalen Erfolg hat sehr gut dort liegen. Jetzt beim Odi ist sicher ein bisschen anders, dass er höchstwahrscheinlich als Marc Girardelli seine Karriere gemacht hat. Oder das heisst, als Einzelkönner und als Einzelkämpfer. Das hat er auch gemacht.
So, wenn man so eine Bande ist von jungen, spritzigen Athleten, dann macht man ja nicht immer nur schlaues Zeug. Jetzt mit ein bisschen Abstand kann man ja das sagen. Was ist der grösste Blödsinn, den ihr je gemacht habt? Neben der Piste.
Ich glaube, der grösste Blödsinn ist passiert in Spanien, in Sierra Nevada, beim Weltcup-Finale. Ich weiß nicht mehr ganz genau, welches Jahr das war. Wir sind dort eingeladen zu einem Aperitif. Und dem Aperitif, also die ganz alle Aktiven. Und bei dem Aperitif hat's Orangensaft für die Athleten und hat Bier und Wein für die Offiziellen. Und das haben wir natürlich nicht so akzeptiert. Und der Aperitif ist irgendwann fertig gewesen. Und dann ist wie aus dem Nichts, ist Dannemarie Pröll immerhin eine grosse Nummer.
Also dann noch Anna-Marie Moser wahrscheinlich. Moser-Pröll. Ah, nein, zuerst hat sie Pröll geheissen.
Genau. Ist oft mal mit zwei Kisten Bier hinten. Und dann haben wir das Bier natürlich auf geniessen und auf trinken und hat das eine ziemlich laute Party gegeben. Und sagen wir eine halbe Stunde später oder eine Stunde später ist oft mal die Polizei mit der entladenen Gewehr vor uns gestanden, hat gesagt, wir müssen raus. Hat ein riesen hohes Theater gegeben, bis...
Das ist ja dann in Spanien noch zu dieser unter dem Franco-Regime gewesen.
Ja, und der Franco ist angesagt gewesen als Gast und darum ist alles so sensibel gewesen und es hat dann geändert, dass sie noch irgendwelche Anführer gesucht haben und die Anführer mitgenommen haben auf einen Polizeiposten und nachher über Nacht auch eingesperrt haben und sie erst am nächsten Morgen wieder rausgelassen haben. Also das ist schon, ja...
Also du bist auch in der Kiste gewesen?
Nein, kannst du dir vorstellen. Ich bin zu wenig gut gewesen. Es ist dort um Riesenslalom gegangen und so weiter.
Ja.
Aber...
Hätte ich Kiste müssen?
Ich glaube, einer von den Mehr hätte ich Kiste müssen.
Und Phil oder Steve?
Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, der Heini Hemmi hätte müssen.
Aber
ich bin nicht mehr ganz sicher. Ja, aber obwohl der Heini Hemmi gar nicht dabei war, ist der schon mit der Heimen im Bett, also im Hotel im Bett, und hat sich vorbereitet auf das Rennen vom nächsten Tag. Das sind ja nicht schlimme Sachen, oder? Aber im Nachhinein hat es auch eine böse Ausarten. Ja.
Ein grosses, ein richtiges Party-Animal war ja der Roland Colombin. Gleichzeitig die grosse Widersacher, bis dass er zum zweiten Mal 1975 nachher in der Boss à Colombin in Val d'Isère, also wo der später nach ihm ist benannt worden, schwer gestürzt ist. Wie habt ihr es neben der Piste wirklich gehabt miteinander? Wie stark hast du unter ihm gelitten?
Ganz, also ich würde es mal sagen, nein, ganz normal stimmt nicht. Nein, es war schon ein Preis mehr gewesen. Ja, es war ja ein Preis mehr gewesen. Also ich fange mit etwas anderem an. Ich behaupte, dass der Roland Colombin meine Karriere verlängert hat.
Also weil er die gekützelt hat?
Da ist der Druck gekommen, oftmals von einem, der halt ein bisschen anders sich gibt, anders gibt, nicht anders ist. Mhm. Ich glaube, der Roland und ich, wir sind eigentlich näher zusammen gewesen, als die Leute das haben wollen, wissen oder wollen wahrhaben. Klar ist es gewesen, dass jetzt auch in den Medien braucht es natürlich immer die Gegenpol. Es braucht einen Guten und einen Bösen. Es braucht einen Seriösen und einen weniger Seriösen. Und das Spiel haben sie dann mit uns zwei. Ich war bei weitem nicht seriös gewesen, wie man mich
angestellt hat. Also du hast in Wahrheit genau gleich viel Weisswein getrunken wie er, nur hat er es öffentlich gemacht und du im Versteckten?
Nein, ich habe kein Weisswein getrunken, ein Bierli getrunken, aber der Unterschied war, wenn man vor einem Rennen, zum Beispiel in Kitzbühel, vor einem Rennen, da kannst du ja nicht schlafen, bist du noch ein bisschen nervös und so. Und dann habe auch ich oft mal gedacht, ja, ein Bierli würde jetzt gut tun. Nur, ich habe mein Bierli an der Hotelbar getrunken und der Roland hat das gleiche Gefühl gehabt, ist zur Hotelbar aus und ist in einen Club gegangen. Am nächsten Tag hat es geheissen, der Roland war noch in der Club und der Russ war im Netz. Voilà, das war der Unterschied. Wir waren nie so wahnsinnig weit auseinander gewesen. Ich habe gewusst, er hat zwar in den offiziellen Trainings ist er nicht der Vorläufer gewesen und ist allen vorausgesäckelt und alle haben hinten anwählen und müssen, sondern er war der gewesen, hey komm, das eigentlich machen wir doch nicht. Ist aber heimgegangen, genau das Gleiche allein gemacht. Also, abschliessend gesagt, eigentlich eine fantastische Zeit gewesen. Mit ihm, gegen ihm. Ganz klar, ich musste natürlich suchen, wo ist denn der Unterschied zwischen er hat das eher auf spielerische Art und Weise gemacht und ich habe es probiert, nur mit mehr Brechstangen, nur mit mehr Willen und nur mit mehr Training zu machen, bis ich gemerkt habe, das geht auch nicht. Ich muss es eher ein bisschen lockerer ausgehen. Und was mich richtig freut, wir haben ein unheimlich gutes Verhältnis miteinander. Fast, ich will nicht sagen fast täglich, aber bei allen Themen, die kommen, sind wir im Kontakt miteinander.
Du bist ja auch im 70. Geburtstag, oder? Bist eingeladen gewesen. Jetzt ist vor ein paar Tagen publik geworden, oder? Dass er Krebs hat. Wie geht's ihm? Wie erlebst du ihn in dieser Phase?
Also, es ist ja schon länger. Also gut, ich weiss es ja schon länger, aber es ist wieder typisch Roland. Er sagt, wenn du ihn heute fragst, er sagt, hey, mir geht's super. Ja. Ich spüre nicht, ich bin ja nicht krank. Mhm. Oder? Und das ist so typisch Roland Colombin. Solange er das kann machen, wo er Freude daran hat oder wo ihn aufstellt, dann sagt er, das ist das Leben. Das ist halt einfach so, oder? Also, ich weiss es nicht im Detail, was das wirklich heisst und wie die Fortschritte sind. Das kenne ich nicht im Detail. Es bringt auch nichts, wenn ich mich anrufe und sage, du, Roland, sagst mir jetzt, dann sei der höchstens, brauchst Wein, ich bringe dir ihn gerade, oder?
Ja, oder Raclette-Käse.
Genau, oder ja. Ich lade ihn da, wenn ich gerade vorbeifahre. Ja. Also, es hat da draußen eine ganz schöne Freundschaft gegeben.
Wer ist der bessere Fußballer von euch zwei? Colombin, Russi?
Ja, würde schon sagen. Also, das darf er nicht, er darf das nicht hören, weil er nicht gern, wenn dass ich sage, ich sei besser gewesen. Aber im Fußball bin ich besser gewesen als er.
Ihr habt ja in dieser Zeit habt ihr ja auch Skifußball-Länderspiel gemacht gegen die Österreicher.
Das haben wir einfach nur ganz geschnell. Ja. Ich glaube, wir haben mehr Fußball gespielt als Ski gefahren.
Tatsächlich.
Ja,
das ist ja heute undenkbar. Heute sagt jeder Trainer, ihr shootet nicht, oder? Die Verletzungsfähre ist viel zu gross, oder?
Ja. Also, wir haben sehr wahrscheinlich kein Skitraining hatte, wo wir nicht am Nachmittag noch ein Match gemacht haben oder so. Also Fußball ist ganz wichtig.
Und da hat es nie eine Verletzung gegeben, weil
jedes Mal.
Der Colombin mit der Blutgrätschen ist eingefahren. Das wäre ja schlau gewesen vom Colombin, oder wenn er irgendwas durch vor Kitzbühel.
Ich habe schon geschaut, dass ich für die gleiche Mannschaft bin wie er. Nein. Also, hey, das hat zum Teil ganz grosse Sachen. Übrigens, zwei fantastische Länderspiele gegen die österreichische Skinationalmannschaft. Eins in Salzburg, glaube ich, und das andere in Bern, im Bankdorf, immerhin. Schöne Erlebnis.
Und da hat es ein bisschen Zuschauer gegeben.
Was heisst ein bisschen Zuschauer gegeben? Ich würde nicht sagen, dass das Stadion voll war, aber wenn ich die Berichte lese oder die Sachen höre, die das hautnah erlebt haben, 15'000 Zuschauer für ein Fußballspiel von solchen, aber kaum rechts und links.
Also 15'000 im Bankdorf für die Skinationalmannschaft Schweiz gegen die Skinationalmannschaft Österreich.
Ja. Ich bin so schlecht in Zahlen, ich glaube, wir haben unentschieden gespielt.
Ja.
Also weißt, da ist ein fantastischer Fußballer gehabt. Der Schranz war ein genialer Fußballer.
Karl Schranz.
Ja, und Alfred Matt im Goal übrigens. Als hervorragender Goalie, nur er hätte dann einmal hindern greifen nach einem Gurner von mir.
Du hast einen Gurner direkt
mit Ansage. Ich habe ihm gesagt, pass auf der hinteren Ecke. Der Ball, ich glaube, es hat Gegenwind gehabt.
Es ist nicht anders möglich.
Nein, es ist nicht anders möglich. Es war Zufall.
Wie gut war denn der Kammer? Ja, der grosse Rival von dir?
Der Klammer ist, also bezüglich Fußball.
Ja.
Der Klammer ist bezüglich Ballaffinität nur gut wurde, wo die Bälle kleiner geworden sind. Das heisst, im Fußball hast du nicht können brauchen, ja. Im Tennis auch, ja. Aber im Golf ist er Weltspitze, okay. Ist er gewaltig.
Ja.
Aber charakterlich ist er eigentlich, also wenn es einmal heisst, der Klammer hat es zusammengelegt, dann musst du nur fragen, an welchem Loch. Nicht fragen, warum und wieso und wenn, sondern an welchem Loch auf dem Golfplatz, weil der ist so nervös. Der wird so verrückt, wenn es nicht reicht. Es ist richtig schön, dem zuzuschauen.
Du zeugelst ihn so, wie ich dich kenne, noch zusätzlich, oder?
Klar, gell? Ist doch klar.
Das
klar.
Das kann er. Aber bleiben wir beim Fußball. Wir haben, ich glaube, im vorletzten Podcast haben wir das thematisiert, dass du ja von einer Goalie-Karriere beim VfL Bochum immer wieder träumst. Realität war aber, dass du tatsächlich einmal im Wolfgang Overath, Mittelfeldstrateg von der deutschen Weltmeistermannschaft 1974, ein Duell geschoben hast. Wo ist das genau? Wenn, wo, wie?
Es ist in, ich weiss, der war nicht mehr in Deutschland gewesen. Da haben wir gegen die ehemalige Weltmeisterschaftsmannschaft mit Uwe Seeler, Overath und
wie Uwe Seeler ist nie Weltmeister gewesen. Beckenbauer, Breitner.
Ja, Breitner.
Vogts.
Ja, Uwe Seeler müssen wir doch dazu tun.
Ja, aber er ist nie Weltmeister gewesen.
Ja, okay, der ist ein Reservespieler.
Okay.
Aber ich glaube, er ist dabei gewesen. Ist ja klar. Und die haben dann auf Manndeckung gemacht und haben dann uns so ausgekügelt und so. Und irgendeinmal habe ich halt den Ball gehabt, der geht over, kommt gerade auf mich zu und ich sehe das Loch und schiebe den Ball dazwischen durch. Ich konnte nachher nicht mehr weiterspielen. Ich musste so lachen. Der andere war so ein Verrückter. Ich kann dir sagen, er ist mir hinten nachher und hat mir in die Beine gesagt und ich bin gerade zu Boden.
Also es war nicht der Anfang von einer Männerfreundschaft, das Tunnel. Nein,
überhaupt nicht. Die haben verloren nachher. Wir haben 2-1 gewonnen. Nein,
das
Michael
Feit. Das lügst du brandschwarz an.
Nein.
Du willst nicht im Allemensch behaupten.
Wir haben 2-1 gewonnen.
Dass ihr Skifahrer die deutsche Legendenmannschaft
schlagen. Wir sind schon verstärkt gewesen.
Aber dann war es Schneefußball gewesen, oder?
Nein, es war normaler Fußball gewesen. Wir sind verstärkt gewesen von ein paar deutschen Bundesligaspielern. Unter anderem der Goalie. Ich weiss nicht mehr, wie er geheißen hat. Aber entscheidend war der Michael Veit. Der Michael Veit hat 2 Goal geschossen von der linken Seite mit dem rechten Schienbein.
Michael Veit, WM-Bronzemedaille
in 1978. Er hat überhaupt nicht können shooten, aber er hat zweimal 25 Meter.
Ist ihm abgefahren.
Ist ihm einfach abgefahren.
Lass uns zum Schluss noch ein bisschen vorne schauen, auf die nächsten Weltcuprennen. Grossen Abfahrtsklassiker oder grossen Speedklassiker in Bormio. Bei den Männern auf der Stelvio. Im letzten Jahr hat sich der Marc Odermatt dort geschlagen geben vom Cyprien Sarrazin. Wie siehst du es das Jahr? Ich habe das Gefühl, der Sarrazin ist nicht ganz in der Verfassung, um dem Odermatt in dieser Form richtig weh zu tun. Also ich habe das im Biberkrieg habe ich den Eindruck gehabt, er ist nicht so stark wie letztes Jahr. Gibst du mir recht?
Es gibt ja Momente, wo man auch bei solchen Sachen einfach sagen kann, jawohl. Mhm. Es ist effektiv so.
Ja.
Und wobei man muss sich dann fragen, wieso ist das? Mhm. Und wenn wir uns
für das,
so,
für die Expertise,
ja, wenn man sich so daran erinnert, wie die Fahrweise vom Sarrazin, der ist das letzte Jahr selber erwacht, der hat mal gemerkt, was in ihm innen ist und hat es dort dann nicht mögen lassen. Das ist mein Gefühl. Mhm. Ich tue
also
gern,
ist hungriger gewesen noch?
Ja, er hat dann eigentlich erwacht und gesagt, Gott, wieso habe ich jetzt die Rennen gewonnen? Ja klar, ich muss voll gehen, ich muss angreifen. Und das ist eigentlich in der Abfahrt, ist das schon richtig, aber es beinhaltet eine riesige Gefahr. Ich sage das immer wieder gern, wenn sich ein Fahrer selber überholen will, dann passiert es. Und im Moment, er geht wie eine Brechstange in das Zeug hinein. Er ist nicht lieb zum Ski, zum Schnee. Mhm. Er streichelt das Zeug nicht, hat wenig Gefühl. Mhm. Wenn ich den Odi sehe, wenn er gerade in den Saslons auf die Abfahrt hineingegangen ist, mit so viel Gefühl, oder? Er hat gesagt, ich will niemandem wehtun, weil wehtun bremset.
Also bei Modi ist jede Schneeberührung eine Liebeserklärung, könnte man sagen.
Gut, ich weiss nicht, wie sein Liebesleben ist, aber es ist ein schöner Vergleich, den darf man ruhig bringen. Und jetzt, Sarrazin, ich bin mit dir absolut einig und ich sehe im Moment nicht, dass er den schnellen Wechsel machen kann. Mhm. Weißt du, zurück zu abwarten, zurück zu laufen lassen, es soll selber kommen, ich muss mich drin steigern. Ich glaube, er ist vom Charakter her ist er ein bisschen anders. Er ist ein Brechstangenmensch, ein Kämpfer. Und man sagt ja immer wieder, er ist ein Kämpfer. Und Kämpfer ist gut für einen Spitzenathlet. Aber in der Abfahrt kämpfen ist verdammt heikel, ist ganz gefährlich. Mhm.
Aber ich sage dir jemanden, der in Bormio ein Modermatt wieder könnte gefährlich
werden. Ich sage ja.
Schüss dem Mürisier. Biberkrieg, die Birds of Prey gewonnen. Letztes Jahr in Bormio ganz knapp am Podest vorbei. Da war er noch nicht ganz in der Verfassung von jetzt. Der wird brandheiss auf dieser Stelle. Hat kein Flachstück. Okay, hat den Biberkrieg oder hat er im Endeffekt wegen dem Flachstück kommen. Die Abfahrt, nein, kommt, was man das, ja nicht für möglich
du halten hat. Du musst deinen Satz fertig reden. Also, jetzt ist es nicht mehr lustig, oder? Sonst hätte ich können intervenieren.
Nein, die Chance gar nicht.
Hey, absolut. Ich glaube, er ist selten so gut Ski gefahren, wie er jetzt fährt. Also er ist früher im Riesenslalom super gut gewesen. Ja. Darum muss man ein bisschen aufpassen, selten so gut. Er ist auch schon gut gewesen, aber nicht in der Speed. Aber so wie er jetzt...
Erst Top-Ten-Ergebnis hat er im Slalom gemacht, oder? Der Schüsse.
Wie viel?
Im Slalom, oder? Ist er das allererste Mal in Top-Ten gefahren.
Ja?
Ja.
Ja, also er kommt ja aus einer anderen, Liga oder aus einer anderen Disziplin. Aber ich gebe dir absolut recht. Allerdings muss er zuerst auch wieder in die Normalität zurückfinden. Oder? Wenn du ein Rennen gewonnen hast, dann bist du zwar glücklich, aber irgend an einem Ort oder irgendwann fragst du dich, wieso? Wieso habe ich jetzt das auf einmal gewonnen? Und dann suchst du das wieder. Mhm. Und wenn du das zu weit kannst suchen und meinen, es liegt im Kampf, dann hast du verloren. Mhm. Und ob der
Schüster... muss nicht so lange suchen.
Ja, yeah, ob der Schüster die Lockerheit kann haben und sagen, hey, ich habe es drauf, ich muss nur normal runterfahren, da bin ich noch nicht sicher. Das kann er uns noch zeigen. Und, Entschuldigung, wir wären ja Gott froh, gut, wir haben im Moment recht eine gute Abfahrermannschaft. Wir können uns ja, also meine, wenn man andere Nationen anschaut, dann.
Ja, wir haben die beste Abfahrtsmannschaft seit den goldenen 80er Jahren.
Können wir so sagen,
wo wir einen Müller hatten, einen Alpiger, einen Mahr, einen Heinzer, der Zurbriggen oder als aller anderen. Ja. Jetzt haben wir Odermatt, Mürisier, Franjo von Almen. Und in Gröden hätte der Lars Rösti, oder? Das Rennen fast gewonnen. Über das haben wir noch gar nicht geredet. Der fährt in Chaslatine mit 8 Zehntel Vorsprung auf einen Odermatt. Mhm. Bei der Ausfahrt, Beat Feuz hat es so formuliert, er gesagt, hat er den Sieg weggeworfen. Was ist jetzt? Ich meine, er ist im Endeffekt, ist er 12. geworden. Das ist sein bestes Weltcup-Abfahrtsergebnis. Mhm. Aber wenn du nachher die Abschnittszeiten siehst, wenn dir bewusst wird, Scheiße, ich hätte das Rennen gewinnen können.
Das nackt
sehr wahrscheinlich länger an dir als eine Nacht.
Ich glaube nicht. So wie ich den Lars einschätze, ist er realistisch genug, wenn er das analysiert. Und dann, er weiß auch, warum man dann die Abschnittsseite fahren kann. Und die Geschichte, wir haben es ja schnell angetönt, die Geschichte von Gröden, die ist nun einmal so, die kann man nicht ändern. Die ist immer so gewesen. Also die wird immer wieder kommen.
Je länger das Rennen dauert.
Genau. Ja. Und dann gibt es die Thermik, die passiert. Man kann darüber diskutieren. Ich sehe einfach, wenn man sagt Gröden, dann muss man akzeptieren. Und das macht es ja eigentlich so verdammt spannend, dass man weiss, immer, oder sagen wir fast immer in 90%, kübelt es nachher hinten noch.
Ja.
Hätte es nicht gelenkt, aber du hast recht. Und der Beat hat auch recht, er hat es weggeworfen. Ja, er hat ja nicht gewusst, in der Einfahrt Chaslat, wie er dran ist.
Und das ist ja das, was der Marco Odermatt nachher auch gesagt hat. Das ist genau die Mentalität an den Tag gelegt, die es braucht. Alles riskieren, oder? Nur so kannst du irgendwann mal ein Weltcuprennen gewinnen.
Ja, nur
Du kommst jetzt wieder mit der Geduld, oder?
Ja, Geduld und ein bisschen weitergehen. Wenn du mit dieser Nummer startest, dann hörst du schon ein bisschen, es wird gut, es ist gut, es sind gute Abschnittszeiten, sie sind schnell, es ist schnell. Jetzt könntest du eins und eins zusammenzählen und sagen, ich gehöre auch zu diesen Schnellen. Man kann jetzt schon etwas anders fahren. Klar, man kann ein bisschen defensiver innen. In die ersten zwei Kurven oder in die erste Kurve defensiver. Das heisst, ein bisschen mehr holen und dann hast du mehr Platz. Aber eigentlich gefällt mir die andere Variante besser. Man muss es dann probieren und sagen, jetzt mache ich den Sack zu. Ja. Aber du kannst es das nicht eins zu eins von Gröden auf Formio
bringen. Nein, Borbio ist eben etwas ganz anderes. Oder? Erstens einmal, oder? Ja. Brauchst du dort andere Fähigkeiten? Du musst ein richtig guter Techniker sein. Da hat man ja beim Rösti lange gesagt, da hat er noch Defizit. Ich habe das Gefühl, er hat einen Schritt gemacht. Bin mir aber nicht sicher, jetzt, ob er schon so gut ist, dass es reicht, für in Bormio irgendwas durch eine Top 10, Top 15 zu fahren. Jetzt war im Beaver Creek.
Ja, ich kann gerade sagen, mit Top 15 musst du aufpassen. Ja. Top 15, er ist ein riesen Talent, ja. Wie wir andere auch noch haben. Also ich glaube, wir gehen auf Bormio und haben die Möglichkeiten, dass 5 in der Top 15 sind.
Mhm. Eben, wir haben ja noch Stefan Rogentin beispielsweise. Genau. Oder? Schauen wir noch zu den Frauen. Dort sind wir okay, aber nicht ganz so üppig bestückt wie bei den Männern. Wir haben Camille Rast, oder, die sich sehr, sehr stark entwickelt. Melanie Meyer. Lara Gut-Beram ist in der technischen Disziplin so ein bisschen ein Fragezeichen. Ich meine,
es aber geht hey, jetzt, wie sie den Super-G gefahren ist. Ich meine, ja. da hat sie jetzt 3-4 Kurven drinnen gehabt, habe ich Hühnerhupen.
Ja, okay.
Wirklich, weißt du, so konsequent und so gut, es hat alles so perfekt gestimmt. Er hat gesagt, wo hat sie Gottverdorie die Ski heraufzumalen, dass das so hebt in dieser Position, also kein Wackeln, nichts. Klar, sie macht dann noch den Fehler, aber ich glaube, das, was sie dort gespürt hat, wird sie können, muss sie eigentlich können, ihr in ein Slalom mitnehmen. Und wieder dort anhängen, wo sie das letzte Jahr war.
Und für sie ist ja die Tür wieder relativ weit offen für den Gesamtweltcup.
Ja, wir sollen es sonst gewinnen.
Eben, meine Schifferin scheint wieder länger auszufallen. Du hast ja mir vor Sölden hast du den Satz geprägt, Schifferin macht mir nebst der Piste zu viel Theater. Geniale Skirennfahrerin, aber ist schon mindestens so viel beschäftigt oder mit dem Bestücken von ihren Social-Media-Kanal. Jetzt hat sie ja wieder das Loch im Bauch, das sie hat. Oder? Ziemlich ein übles Bild zum Anschauen. Hat sie gepostet, ich behaupte, das hat sie nur gemacht, um den Lindsay Vonn ein bisschen Fame zu klauen. Gibst mir recht? Ja,
beides
Amerikanerinnen, oder?
Weißt, ich sage, ja, nein, ich will sie jetzt nicht verletzen, aber im Prinzip hast du schon, also es geht jetzt nicht nur eins zu eins, aber, und das ist das grosse Problem, das ist das, was ich gemeint habe anfangs Jahr, die ganze zur Schaustellerie über Social Media, ich bin drin, weil ich wollte wissen, wie das funktioniert, das ist eigentlich unglaublich. Es gibt solche. Also erstens einmal gehört es sehr wahrscheinlich dazu. Nur die Frage ist, was du daraus machst und wie du das machst und wer das macht. Wenn du das immer alles selber machst, wenn der Gottverdorie, dann hast du ja keine Zeit mehr für das Morgenessen und das Nachtessen.
Ich glaube, sie hat schon jemanden, oder,
gewisse Sachen
verarbeitet. Ja. Oder? Aber sie muss ja dann gleich
auch liefern.
Vieles kreieren.
Und weißt du, wenn du natürlich weißt, dass die eine, die Frau Vonn, als ich nenne sie jetzt halt einfach die absolute Schneekönigin,
die Grand Dame, oder?
La Grand Dame, die absolute Schneekönigin, die Glamour-Frau. Und das ist sie mit 2,4 Millionen Followers da steht. Und Schifrin, die absolut beste Skifahrerin. Ich glaube, wir haben nie eine bessere Technikerin gehabt. Ja. In dem Sport als sie. Sie ist wirklich Slalom, Riesenslalom, die beste. Und hat dann den Super-G und auch die Abfahrt. Also von dem her gibt es keinen Zweifel. Aber sie ist knapp über der Hälfte, 1,4. Also weißt du, 1 Million weniger Follower, das heisst dann viel, oder?
Rund 1 Million hat sich Lindsay Vonn geholt, oder, durch ihre Beziehung mit dem Tiger Woods. Muss man noch sagen?
Das weiss ich nicht, wie die Entwicklung dort war. Sicher. Hilft das und Lindsay Vonn lädt auch nichts aus, wo in die Richtung halt einfach einen gewissen Mehrwert bringt. Das haben wir ja gesagt. Das ist, man kann noch eins über Lindsay Vonn. Warum ist es denn? Warum macht sie es? Es ist alles dabei. Es ist der Adrenalindrang, die Sucht nach Erfolg, die Sucht nach Bühne, die Sucht nach Scheinwerferlicht und natürlich zu wissen, dass die Wirtschaftlichkeit aufsteigt.
Aber was eine Frechheit war, beispielsweise, wenn wir nochmal über all die Kommentare von der Lindsay Vonn reden. Ein Markus Wasmeier, oder, der gesagt hat, das ist nur Verarschung, oder nur Show, die macht, das grenzt an Verarschung.
Nein, das darf man nicht. Man muss wirklich probieren, in die Person hineinzugehen. Man muss sich eigentlich, oder, es ist ja menschlich. Aber wenn sie natürlich sagt, sie mache das nicht, wegen Bekanntheitsgrad. Das stimmt natürlich wieder auch nicht. Das ist auch nicht ehrlich. Ja. Es gehört eben auch dazu. Logisch. Aber ich glaube, und das hat man jetzt gespürt in St. Moritz, es ist der Drang zum schnell Skifahren. Es ist der Drang, können über eine Piste ab, die perfekt präpariert ist, wo du allein bist und nachher der Drang, unter den Applaus können zu haben. Das ist bei allen Spitzenathleten so, bei allen Menschen, die Spitzenleistungen suchen. Ob du Komiker bist oder Sänger oder Pianospieler, spielt keine Rolle. Oder 100-Meter-Läufer oder Tennisspieler, ist überall das Gleiche.
Gut, wie gesagt, weder Schifrin noch Vonn am Start am Semmering. Nochmal Clara Gut. In Sölden hat es uns im Riesenslalom nicht so gefallen. Hast du das Gefühl, nach dem genialen Super-G-Auftritt in St. Moritz, dass jetzt ein Riesenslalom wieder mehr kommt?
Ich glaube, ja. Ich glaube, dass man das hat, wie der Super-G ist ja sehr Riesenslalom-mässig gewesen, gerade in dem Teil, wo sie mich so beeindruckt hat. Gut, es sind wieder andere Ski, es ist anderes Material, weißt du, das muss man wieder umstellen. Aber sie ist fähig, das zu machen, ja.
Also, wir fassen zusammen. In Bormio stellt sich nur die Frage, welcher Schweizer die Abfahrt gewinnt. Und am Semmering gewinnt Lara Gut. Berami. Vor der...
Das ist ein bisschen Wunschkonzert, ja, aber ist absolut möglich. Ja.
Gut.
Vor der Camille Rast.
Vor der Camille und der Melanie Meyer.
Ja, sicher.
Wir werden schauen, wie es wirklich rauskommt. Wünsche euch wahnsinnig viel Spass daheim beim Zuschauen. Wünsche euch einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen, wiederhören mit euch im 2025.